Dieser Podcast wird präsentiert von Harman Kardon. Skandinavisches Design, innovative Technologie und wahre Handwerkskunst. Dafür steht die neue Heimlautsprecherserie Citation von Harman Kardon. Die smarten und kabellosen Lautsprecher schaffen magische Klangmomente in jedem Raum.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Diesmal mal wieder in der Originalbesetzung mit Alexander Armbruster aus der Wirtschaftsredaktion. Hallo Alexander und Carsten Knob, Chefredakteur für die digitalen Produkte der FAZ. In dieser Woche ist etwas für die Internetgeschichte Historisches passiert. Die Google-Gründer Page und Brin ziehen sich von der Spitze ihres Unternehmens Alphabet, also dem Mutterkonzern der Suchmaschine Google, zurück. Und es gibt einen neuen Chef an der Spitze der Holding, der heißt Sundar Pichai und gilt vielen als brillant. Lieber Alexander, reicht das?
Das ist genau die spannende Frage, Carsten. Ja, die technisch hat er einen Ruf wie Donnerhall, kann man sagen. Ja, der ist über jeden Zweifel erhaben, hat das auch mehrfach unter Beweis gestellt. Ist ja kein Neuling im Alphabet-Unternehmen, leitet seit 4 Jahren schon als Vorstandsvorsitzender Google und alle geldverdienenden Tochter- und zugehörigen Gesellschaften. YouTube ist für Android, also das mobile Betriebssystem, zuständig, den Browser Chrome, den er auch selbst erdacht hat. Das war einige Jahre nach der Jahrtausendwende. Da hat er sich selbst überlegt, naja, muss Google attraktiver sein, in anderen Browsern auffindbar zu sein, oder macht es nicht Sinn, selbst einen eigenen zu haben, und kam damit sogar meines Wissens nach gar nicht erst, drang nicht sofort durch, oder wurde gesagt, das ist eine ganz tolle Idee, hat das aber gesagt, das müssen wir machen und so, und den dann umgesetzt und ist heute der am meisten genutzte Browser auf der ganzen Welt. Also er hat da schon jahrelang im Prinzip technisch das Unternehmen vorangebracht und auch dazu beigetragen, dass es eben so viel Geld verdient, wie es auch heute verdient.
Er ist ein Google-Eigengewächs, ne?
Ganz genau.
Er ist 15 Jahre, wenn das Unternehmen
ist 21 Jahre, ne?
Genau, das ist ja schon eine Weile, ja.
Genau. Mhm. Also er kennt es, das hat er unter Beweis gestellt. Reicht es, ist jetzt sozusagen die Frage, so einerseits verdient Google viel Geld, auch jetzt gerade. Dieses Kerngeschäft, das ist intakt, also Anzeigen sehr zielgenau, einem möglichst großen Publikum auszuspielen und da mit möglichst hohe Werbeerlöse einzunehmen, das klappt weiterhin, das ist der einzige echte Konkurrent nach wie vor, Facebook. Die Frage ist aber, und das ist sozusagen die Unbekannte, die echten Herausforderungen sind meines Erachtens auch ganz wesentlich andere, nämlich einmal ist es das politisch-regulatorische Umfeld, da ist sehr viel passiert in den vergangenen Jahren, der Druck auf alle großen Tech-Unternehmen ist gewachsen in Amerika und in Europa, hier hat Google ja sogar schon mehrfach hohe Geldbußen zahlen müssen, in Amerika untersucht das Justizministerium, andere Regulierer, ob eigentlich die Tech-Konzerne, wie sie auf Daten zugreifen, wie marktmächtig sie sind. Es gibt Politiker, die sich für die Präsidentschaft bewerben, die sogar öffentlich über Zerschlagung reden von Google, Amazon oder Facebook in verschiedene Teile. Er muss in seiner Rolle jetzt auch als der Alphabet-CEO, also er leitet jetzt eben die Holding-Gesellschaft, deren wichtigste Tochtergesellschaft aber eben Google ist, hat er viel politische Arbeit sozusagen zu leisten, muss Botschafter sein, auch in Washington, vermitteln und im Prinzip da viel gutes Wetter machen, auch über das Land hin zeigen, wie viel Google vielleicht auch außerhalb seines unternehmerischen Kerngeschäfts beiträgt. Das sieht man auch, wenn du zum Beispiel seinen Twitter-Feed verfolgst, wie oft er Initiativen vorstellt, Google an Schulen, Google entwickelt Gründerzentren, Google macht dies und das so für die Gesellschaft, um eben zu zeigen, wir geben hier viel ab an andere. Es geht uns nicht nur um Gewinn machen, nur in Anführungszeichen, sondern wir leisten ganz wertvolle Beiträge für die gesamte Gesellschaft, damit es eben schwerer fällt, da eine harte Haltung einzunehmen, auch von Seiten der Politik. Und da muss man auch sagen, es ist nicht auf eine Partei fokussiert, also es ist nicht nur Elizabeth Warren zum Beispiel, die demokratische Bewerberin, die Druck macht, sondern es ist auch Donald Trump selbst als Präsident, der sich schon mehrfach beschwert hat, dass Google und Facebook konservative Meinungen.
Ja, mit Tim Cook kommt Trump besser aus, ne, von Apple.
Ja, weil der zum Teil hat auch ein anderes, da geht's sozusagen, also, der macht keine Suche, kein soziales Netzwerk, der ist nicht so nah dran.
Auch da gibt es bestimmte Unterschiede in den Meinungen, aber neulich bei so einer Werksbesichtigung in Texas waren die schon ein Herz und eine Seele. Ne?
Ja, ja, na klar, aber weil er da auch, Apple ist sozusagen keiner, ist nicht für die Verbreitung von Meinungen so,
ja, ja, klar,
so eminent eben wie die beiden anderen, und da kann er sich dann schwerer beschweren.
Also ziehen wir mal kurz eine Zwischenbilanz. Ein wirklich atemberaubend.
Wir haben uns ja so lange hier nicht gesehen. Genau, ich musste erst mal richtig jetzt freireden.
Erst mal Luft holen. Ein sagenhaft erfolgreiches Unternehmen, 21 Jahre alt, an der Börse im Moment 890 Milliarden Dollar wert und allein in den vergangenen 12 Monaten einen Kursplus von sage und schreibe 25%. Das ist ja schon mal wirklich ordentlich. Der letzte Quartalsbericht war so ein bisschen so lala. Also Umsatz okay, Gewinn hätte etwas besser sein können, aber natürlich auf jeden Fall nach wie vor eine Gelddruckmaschine, eben aber vor allem in diesem Kerngeschäft der Suche, für die Sundar Pichai bisher stand als Chef des Google-Teilkonzerns. Und alles andere, was da in dieser Alphabet Holding, wo also Page und Brin bis jetzt dann die Chefs waren, so gebündelt ist, ist jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich. Jedenfalls nicht ansatzweise so profitabel wie der Kern. Und da räumen die jetzt das Feld in einer Zeit, in der das Unternehmen außerdem noch politisch unter Druck ist. Jetzt kommt eine etwas ketzerische Frage. Kann es sein, dass nachdem Larry Page und Sergey Brin schon auf Druck ihrer damaligen Anteilseigner relativ früh bei Google an die Seite treten mussten, operativ, um damals noch Eric Schmidt als Vorstandsvorsitzenden zunächst das Ruder zu überlassen, dass es schon wieder so ist, dass sie jetzt zur Seite treten müssen, weil das, für was sie in den vergangenen Jahren zuständig waren, nämlich der ganze Rest von Alphabet, ja, diese Sachen wie Waymo oder irgendwelche Gesundheitsunternehmungen, ein Drohnenunternehmen, dass das halt einfach schlicht und einfach nicht vorankommt. Also, dass sie nach der Gründung und den genialen Gedanken, die in der Suchmaschine stecken, jetzt eigentlich das zweite Mal in ihrem Leben bewiesen haben, dass sie keine guten Unternehmensführer waren oder sind. Kann das sein?
Mag sein, dass es von anderen Anteilseignern da Druck gab. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht
im Detail. Ja, die Ergebnisse sprechen natürlich auch für sich. Ne?
Also so, wobei du dann da schon sagen musst, ich meine, einmal, wenn du...
Wer kennt Waymo?
Du hast Eric Schmidt.
Gut, aber verdient man damit.
Ja, gut, du sagst, du hast Eric Schmidt schon genannt, den sie natürlich lange Jahre als Vorstandsvorsitzenden eingestellt hatten, engagiert hatten und die
das auf dann Druck der Investoren.
Ja, na klar, weil es natürlich auch 1998 waren zwei Studenten, die hatten eine Idee, eine Suchmaschine, und
das will ich nicht
mit der Idee kam, und es ist auch klar, dass sie sich dann, also ich will nur sozusagen, was mich, die Frage ist es, wie viel Druck ist von draußen und wie viel ist es auch
Selbsterkenntnis. Auch,
ja, Selbsterkenntnis, sie sind mir nicht in meiner Wahrnehmung nicht als besonders eitel oder irgendwie sowas bekannt, dass sie sich unbedingt extrem in den Vordergrund drängen müssten, sondern dass sie sich da Hilfe holen an den Stellen, wo sie halt auch Hilfe brauchen, und dass sie wie sie jemanden sich geholt haben, der im Prinzip sich auf Management besser versteht, dass sie dann an anderer Stelle eben sich auch andere geholt haben, und ja auch schon, sie haben ja auch schon sehr früh an Pichai eben die Hauptverantwortung für Google übergeben. Ich ehrlich gesagt weiß auch persönlich nicht, ob sie nicht einfach irgendwann nach 20 Jahren, das ist ja auch so ein Punkt, was sie auch in diesem Brief geschrieben haben, den sie diese Woche veröffentlichten. Sie sind jetzt, Google ist 21, sie sind sozusagen...
Ja, mein Gott, die sind auch keine 50 Jahre
alt. Ja, natürlich, aber die Frage ist, bleibst du wirklich, wie viele Leute sind denn 20 Jahre lang wirklich an der Spitze eines Unternehmens? Es ist doch die absolute Ausnahme, dass in irgendeinem börsennotierten Unternehmen der Welt heute jemand so lange an der Spitze steht, sondern dass dann andere sagen, jetzt macht das mal jemand anderes, wir machen anderes. Auch diese Gesellschaften, von denen du sprachst, das sind ja auch zum Teil halt auch mehr oder weniger so mit persönlichen Ideen. Wir probieren was aus, ja, die machen ja, du hast Waymo schon gesagt, das ist sicherlich die bekannteste Schwestergesellschaft, also dass diese Unternehmung, die an autonom fahrenden Autos forscht und versucht, da Fortschritte zu machen, die da auch im Vergleich mit auch mit den deutschen Herstellern gar nicht schlecht sind. Die Frage ist immer, wann kommt es wirklich? Profitabel ist es natürlich noch lange nicht. Andererseits keine große Not, das sehr, sehr schnell profitabel zu machen, weil sie keine Geldsorgen und auch keine Finanzierungsschwierigkeiten haben und deswegen auch sagen können, okay, wir sind dann weg. Und einen Punkt, den man auch vielleicht noch erwähnen muss, zumindest ist es mein letzter Stand, nach der Mitteilung auch der amerikanischen Börsenaufsicht, beide zusammen halten nach wie vor mehr als 50% der Stimmrechte. Also ja, das ist nicht
durch
so.
Durch die Ausgestaltung des Börsengangs damals.
Ganz genau, das. Ja. Es ist ja auch bei Facebook, ist ja bei den Unternehmen, ist das ja, ja häufig so. Also es ist nicht so, als hätten sie jetzt nichts mehr zu sagen könnten sich nicht einmischen oder als könnte man auf Druck sie, als könnte irgendjemand sie einfach zur Seite
nur
schieben.
Nur operativ jetzt sind sie halt.
Genau, eben, ja. Sie ziehen sich so mit da zurück und er macht das und jetzt kommt ihr aber zu einem Punkt, wo man tatsächlich auch sagen kann, okay, warum ist es vielleicht gut, wenn jetzt jemand insgesamt ein bisschen unternehmerischer denkt. Sie haben ja auch, darauf haben sie ja auch in diesem Brief verwiesen, ganz am Anfang den Satz zitiert, den sie auch schon da 2004, kurz vor dem Börsengang, in ihrem ersten Gründungsbrief da geschrieben haben, Google ist kein normales, kein gewöhnliches Unternehmen und wir möchten auch nicht, dass es zu einem wird. Und natürlich muss vermutlich Alphabet heute ein bisschen mehr zu einem normalen Unternehmen werden. Und zwar in dem Sinne, dass man einfach vielleicht ein bisschen weniger Universität ist oder Unternehmensuniversität, sondern ein bisschen mehr und stringenter schon sich überlegt, wie passt das alles zusammen und wie wird denn da wirklich ein Geschäftsmodell auch in einer absehbaren Zeit draus? Denn Waymo ist eben ein Beispiel, was wir gesagt haben. Es gibt die Drohnensparte Wing, die ja auch schon jetzt einen ersten Dienst eben auch angeboten hat. Also ist auch nicht so, als würde da nichts passieren. Aber dann gibt es zum Beispiel eine Unternehmung, die heißt Calico. Die wollen tatsächlich Lebensverlängerung und zwar eine echte Lebensverlängerung herbeiführen. Hat mit einer Suchmaschine erstmal gar nichts zu tun, ist aber aus deren Sicht eine spannende Technik. Haben sie jetzt da eben auch rein integriert als einen Teil. Und natürlich kann es Sinn machen und wird er vermutlich auch tun, sich zu überlegen, ist diese Struktur hier, ist die gut, passt das alles so, wie muss man das vielleicht neu gliedern? Klar, dass das jetzt jemand macht, der und das, wenn das vielleicht auch in einer Hand ist, vielleicht auch effektiver geht, als wenn es auf zwei Köpfe verteilt ist.
Als ich damals zum ersten Mal so angefangen habe, über Google zu schreiben, eben zur Jahrtausendwende, und da eben auch Korrespondent im Silicon Valley war, suchten viele Menschen natürlich noch mit Yahoo und so. Mhm. Und Yahoo hat damals den Fehler gemacht, sich immer stärker zu einem großen Anbieter für alles Mögliche zu wandeln und eben den Kern des Suchgeschäfts zu verlassen und dann sogar auch an Google zu lizenzieren. Letztlich kam sozusagen alles von Google, was man da an Suchergebnissen bekam. Mhm. Und man wollte sich halt so aufs Drumherum konzentrieren. Und jetzt die Frage, hat Alphabet nicht in den vergangenen Jahren letztlich auf einem natürlich anderen Niveau einen Fehler vergleichbar wiederholt, indem man einfach das Kerngeschäft an der Unternehmensspitze von Alphabet vernachlässigt hat und sich um diesen ganzen anderen Kram da gekümmert hat? Also so eine gewisse Parallele ist da ja schon. Ne? Also mir kam das jedenfalls alles wieder eher in Erinnerung, als ich jetzt diese alten Unterlagen nochmal vorholte. Man wollte irgendwie viel mehr sein als das Tolle, was man gemacht hatte und genau damit hat man sich dann verzettelt. Und ja klar, früher war es dann halt einfach nur ein Internetportal, das irgendwie alles und nichts konnte und jetzt kann halt Alphabet alles und nichts. Steile These oder ein bisschen was dran?
Ein bisschen was dran. Klar, wie ich auch schon gesagt habe, außer Google, der Restbereich, der ist im Kern nicht profitabel bislang.
Also da kann man schon erwarten, dass Sundar vielleicht ein bisschen aufräumt.
Dass er ein bisschen aufräumt. Andererseits sind es natürlich auch viele verschiedene Ideen und ich glaube, da ist auch vielleicht ein Unterschied, den zum Teil zwischen den Amerikanern und auch uns auch ein bisschen in der Mentalität, auch gerade im Silicon Valley besteht. Es gibt auch nicht die Erwartung, dass jemand nur Jahrtausendideen hat. Du kannst auch nicht einfach sozusagen jede neue Idee an dem PageRank-Algorithmus messen, den diese beiden Studenten mal präsentiert haben. Das ist ja wirklich eine Jahrtausendidee. Da ist jemand, ja. Google ist ja, das darf man auch nicht vergessen, hast du ja auch diese Woche wieder bei uns geschrieben, ist ja auch überhaupt nicht die erste Suchmaschine gewesen, die jemals jemand erfunden hatte. Aber Google, die hatten eben die Idee zu sagen, okay, wir gehen nach einer anderen Art von Relevanz vor. Wir gucken, worauf verlinken Leute, was finden Leute wirklich wichtig. Danach können wir.
Ja,
und danach
genial.
So. Und ich habe ein Interview gemacht, als sie letztes Jahr 20 wurden, mit dem Andreas von Bechtolsheim, diesem deutschen Informatiker und Unternehmer, der schon früher ausgewandert ist, auch sehr, sehr reich wurde, dort sich sehr gut auskennt, der den auch praktisch eine Startfinanzierung gegeben, hat er dann erzählt, er saß da auf der Terrasse, die haben ihm das gezeigt, die hatten keinen Businessplan, kein gar nichts, die haben ihm den Algorithmus gesagt, und er hat gesagt, das ist die beste Idee, die er jemals gesehen hat. Er hat einen Scheck $100,000 aufgeschrieben und hat erzählt, Er hat gesagt, was soll ich da reinschreiben? Er hat einfach mal Google Incorporation hingeschrieben, das war noch gar nicht eingetragen. Gab es noch gar nicht. Das war einfach so, eine Riesenidee. Daran ist fast jede Idee, die jemand hat, ist daran gemessen, klein erstmal. Die Wahrscheinlichkeit ist zumindest hoch, ja. Also ist sozusagen, es gibt natürlich eine große Fallhöhe. Andererseits, natürlich ist es auf Dauer wichtig, dass auch so ein Unternehmen sich irgendwann mal vielleicht wieder insgesamt neu orientiert oder neu erfindet. Und die Parallele, die sich mir diese Woche aufgedrängt hat, ist im Kern eigentlich Microsoft. Microsoft hatte lange Zeit, ist gestartet mit der Bürosoftware, dem Betriebssystem, das heute auch noch allgegenwärtig ist, viel Geld verdient. Und dann ist um die Jahrtausendwende irgendwann Bill Gates, hat sich zurückgezogen, hat an Steve Ballmer die Geschäfte.
Schlechte Wahl.
Ja, übergeben, weiß man im Nachhinein. Ja. So, Microsoft ist aber danach nie ein erfolgloses Unternehmen gewesen.
Aber es musste jemand anders kommen, der es wieder richtig
gelebt hat. Aber sie sind aus dem Rampenlicht, weil so ein Konzern dann irgendwann so eine gewisse, vielleicht auch eine gewisse Trägheit entwickelt oder sich auf diese eine Idee verlässt, dann ist halt plötzlich mal so eine Durststrecke und das dümpelt so ein bisschen vor sich hin, weil natürlich auch der Druck nicht extrem groß ist, was zu verändern. Der steigt dann, wenn plötzlich mehrere andere kommen. Bei Microsoft war es plötzlich so, Microsoft ist wirklich aus dem Rampenlicht ein bisschen raus und da waren plötzlich Google, Facebook und Apple und Amazon. Und hey, das sind doch die coolen Unternehmen, die sind jetzt so erste Liga, da gehen jetzt die wirklichen Top-Talente hin und dann, wenn da genügend sind, dann wächst irgendwann der Druck und muss man sagen, hier, wir müssen jetzt auch mal grundsätzlich gucken. Und dann hat Microsoft sich ja im Prinzip mehr oder weniger neu erfunden und es kann sein, und das ist das, womit ich ein bisschen jetzt Google vergleiche, vielleicht ist Google in einer ähnlichen Situation und Pichai sozusagen sollte oder darf kein, also abgesehen vom persönlichen Vermögen, das ist für Steve Ballmer ja durchaus gut ausgegangen, seine Karriere, aber aus Google-Sicht hoffentlich wird Pichai kein zweiter Ballmer sozusagen.
Sondern eher ein Satya Nadella.
Genau.
Der jetzt Microsoft-Chef ist.
Genau.
Und wenn man mal so auf die Börsenbewertung guckt, das so schlecht nicht macht.
Ja, genau, der es halt neu erfunden hat, der es halt jetzt komplett auf die Cloud umgebaut hat und umgestellt hat und wirklich da einen neuen Fokus reingelegt hat. So. Weil du musst auch sehen, ich meine, Google ist mit ganz wenigen Leuten gestartet. Google hat heute, es ist eigentlich wirklich ein großer Konzern, hat 110.000 Mitarbeiter.
Wenn du in den Büros in Paris oder London bist oder so, das ist schon, da ist war richtig was los.
So, und die machen so viele verschiedene Sachen, ist klar, dass du da mal einen neuen Fokus irgendwann, und die forschen auch an so vielen, da gibt es Leute, die machen Grundlagenforschung, die forschen an Quantencomputern. Ist übrigens was Pichai selbst ja auch gesagt hat, auch uns gegenüber gesagt hat, Google insgesamt forscht auch an der Grenze des Computings in allen Bereichen, da wollen sie halt dran. Aber natürlich ist da der Erfolg immer ungewiss und nachher da was draus zu machen, geschäftlich, es ist einfach ein...
Genau, zu den Quantencomputern gibt es ja auch eine eigene Digitech-Folge, die man nochmal im Archiv nachgucken kann, wo er auch selber zu Wort kommt. Durchaus hörenswert, was er da sozusagen hat. Sibylle Anderl, die Kollegin, war da auch zu Gast im Studio, ne? Die hat auch wunderbar eingeordnet, also das ist noch so ein kleiner Hörtipp. Wo du gerade relativ viel zu Microsoft gesagt hast, das ist ja ein interessanter Gedanke, das mal zu vergleichen in den verschiedenen Stadien. Microsoft ist damals ja erspart geblieben, zerschlagen worden zu sein.
Ist noch eine interessante Parallele.
Die hatten ja richtig Druck zur Jahrtausendwende, also in der Zeit, in der Google bekannter wurde, hatten die richtig Stress mit amerikanischen Kartellbehörden und Richtern. Und das ist dann ja irgendwie so glimpflich ausgegangen, wenn man so will. Also wenn man auf dem Standpunkt stand, dass Microsoft als Ganzes erhalten
war. Es war fast durch, ne? Es war die Zerschlagung war fast durch. Ne?
Genau, ich musste fast jeden Tag darüber schreiben. Es war nervig. gut, also sei es drum. Und jetzt hast du ja auch eben schon eingangs gesagt, also die Googles und Facebooks und so, Amazon, stehen unter einem ganz ähnlichen Druck im Moment. Glaubst du, ich weiß, Kaffeesatzleserei, aber schaffen die das auch als Ganzes da durchzukommen oder ist die politische Stimmung inzwischen doch eine gänzlich andere? Die Europäer regulieren so und die Amerikaner regulieren so, kann ja auch noch irgendwie sein.
Ich glaube, es wird mehr Regulierung geben in den nächsten Jahren. Es wird in den Vereinigten Staaten irgendein Pendant zur Datenschutzgrundverordnung geben. Das wird nicht komplett deckungsgleich sein, aber es wird sowas funktional Ähnliches, irgendwas wird da entstehen. Und dann ist die Frage natürlich auch, wie geschickt verhalten sich die Unternehmen? Denn eines sozusagen, was sie jetzt ins Felde führen, zum Beispiel als Argument, und das würde gegen weitere Zerschlagungspläne oder Bestrebungen sprechen, ist, wie verändert sich weiter das Verhältnis zwischen Amerika und China? Umso mehr sozusagen die Rivalität da eskaliert, umso mehr Druck drauf kommt, umso weniger geneigt wird jede amerikanische Regierung sein, sozusagen die stärksten Unternehmen, die sie selbst haben, da irgendwie klein zu machen oder einzuschränken, weil es die Chinesen halt nicht machen. Ne? Weil die können immer sagen, und das ist ja auch ein Argument, was sie bringen, guck mal, die sind da groß in China und wir müssen ja auf dem Weltmarkt mithalten und da brauchen wir auch eine Größe. Und wir können deswegen nicht zerschlagen werden. Und das Zweite, was sie sagen, und außerdem, wenn ihr uns zerschlagt, die Probleme werden ja dann eher mehr. Wenn ihr sagt, Datenschutz ist ein Problem, wenn ihr mehr Unternehmen habt, die dann die ganzen Daten haben, dann tritt das Problem ja an viel mehr Stellen auf, zum Beispiel. Mhm. Ne? Ist auch eine Argumentationsfigur, mit der sie rausgehen. Ich tendiere momentan dazu, dass sie nicht zerschlagen werden. Und zwar, und da kommt noch dann ein dritter Grund hinzu. Wir haben über Microsoft schon gesprochen. Es ging davor auch mal um IBM, schon in den Jahrzehnten davor. Wurde auch mal als sehr mächtig angesehen. Es gibt sozusagen eine in der Kartellökonomie oder in der Wettbewerbstheorie, also eine Idee, was man machen kann, wenn man als Aufsicht der Ansicht ist, da ist jetzt jemand zu mächtig. Du kannst anfangen, mit was zu drohen, weil dann Unternehmen, die da sind, einfach vorsichtiger werden. Und dann anderen ermöglichen, vielleicht da in neue Märkte zu kommen. Das ist zum Beispiel was man an Microsoft sich überlegen kann. Ich habe jetzt vorhin das sehr auf den Steve Ballmer geschoben und gesagt, naja, da ist dann nicht so viel passiert. Es war so eine triste Dekade eigentlich.
Halt ein Vertriebsmensch.
Ja, du kannst aber auch sagen, okay, wie aggressiv war denn Microsoft wirklich nach der Jahrtausendwende? Wie aggressiv verhält sich denn ein Unternehmen, das viel Druck kriegt und oft angedroht bekommt, hier, du bist eigentlich zu stark, ich überlege, ob ich dich zerschlage. Kaufst du dann noch jede gute Idee, die du siehst?
Nein.
Kaufst du den, gehst du überall rein oder bist du an sich ein bisschen vorsichtiger? Du bist wahrscheinlich eher ein bisschen vorsichtiger.
Und dann haben sie so lange gewartet, bis sie meinten, es sei eine gute Idee, Nokia zu kaufen.
Ja, und erhöhst aber die Wahrscheinlichkeit, wenn du das halt machst, dass dann mal irgendjemand anderes halt sich freier von sich heraus groß wird. Und dann sind ja andere große Unternehmen sozusagen, das kann man zumindest sagen. Und ich mein, ohne dass ich jetzt mit vielen amerikanischen Regulierern da gesprochen hätte oder den Minds, die sich das überlegen in den Umgang, aber historisch kommt es mir sehr parallel vor. Das ist der Ansatz, einfach zu versuchen, die ein bisschen einfach zu bremsen und anderen zu ermöglichen, vielleicht hier sich auch da eine Nische zu schaffen, in die eben dann nicht sofort jemand reinkommt, die dann auch besetzt, weil sie halt einfach auf sehr viel Geld sitzen. Ich meine, das muss man sich auch nichts vormachen, egal ob es Apple oder Google oder was. Am Geld mangelt es nicht. Und sozusagen, sie können sich Konkurrenz, können sie sich im Prinzip wegkaufen, so ziemlich einfach im Prinzip, nur ohne 1 Cent Kredit aufzunehmen.
Aber genau, also guter Punkt, das hätte natürlich tatsächlich Microsoft theoretisch auch alles zur Jahrtausendwende machen können.
Genau,
aber nicht.
Haben sie nicht. Und warum? Weil natürlich sie wussten, okay,
unter anderem
wir sind sowieso.
Genau, so. Und dann entwickelte es sich so halt, wie es sich entwickelte. Was ist eigentlich dein Lieblings-Google-Produkt? Also,
Suchmaschine,
ja, Handys. Aber natürlich auch bestimmte Apps.
YouTube finde ich wirklich gut.
Okay, YouTube.
YouTube finde ich. Und einmal persönlich. Und zwar, ich finde, es ist eine wirklich. Ich will jetzt auch nicht hier sehr, sehr, sehr werblich klingen. Es ist eine unglaublich große auch Wissensdatenbank. Es gibt kaum ein Thema, sodass man sich keinen klugen Vortrag, schnelle Introduction, auch in komplizierte Zusammenhänge dort einfach ansehen kann. Wirklich von den Top-Leuten der Welt. Ist absolut genial. Und es ist, und das sage ich als Vater von 2 kleinen Kindern auch mal, es ist auch absolut genial, um Kindern irgendwas zu demonstrieren. Es illustriert Sachen einfach unglaublich, egal ob es um Technik geht, um große Flugzeuge, Hubschrauber, Raketenstarts, Riesenschiffe oder um irgendwie wilde Tiere oder sowas, die du im Zoo gar nicht sehen kannst. bis hin zu Dinosauriern, da gibt es ja auch eine, die haben ja auch Virtual Reality Anwendungen, ne? Und wenn du da so eine Brille hast und das reintust, kannst du ja bei YouTube auch einschalten, ne, in diesen Modus, dann siehst du zum Beispiel in Berlin in diesem Museum diesen Giraffatitan, das ist wirklich super gemacht, da steht er erst da und du guckst eben hoch durch die Brille und er sieht, ich glaube 13 Meter oder sowas hoch ist er und dann in dem Video fängt er an und kriegt irgendwann eine Haut, fängt an sich zu bewegen, dann geht der Kopf langsam runter, dreht sich runter und guckt dir ins Gesicht, so in der Größe, in der er sozusagen wirklich war und stampft am Ende auch über dich drüber hinweg, also die Beine so an dir vorbei. Und wenn du einmal verstanden haben willst, was bedeutet eigentlich Dinosaurier, du guckst das 4 Minuten und du hast den kompletten Eindruck, du hast es auch wirklich, es klingt pathetisch jetzt, aber du hast es im Prinzip körperlich erlebt auch, was es eigentlich heißt, das zu sein. Und das ist schon eine, also das ist gut. Ja, das ist gut. Und deins?
Also, bis ich dann doch DeepL für mich entdeckt habe, wahrscheinlich Google Translate. Mhm. DeepL ist ja ein deutsches Unternehmen, das tatsächlich auch nochmal einen näheren Blick wert ist. Wenn's, aber wer es noch nicht benutzt hat, sei es hier sozusagen als Google-Wettbewerber empfohlen. Ja, aber also
Übersetzungsdienst.
Eben, ja, genau, es sind Übersetzungsdienstleistungen, ja. die also mehr als nur okay inzwischen funktionieren. Also wenn man die Sprache, in die hinein übersetzt wird, beherrscht, muss man die Texte eigentlich nur noch redigieren, habe ich immer das Gefühl. Und das, dann, das ist schon ganz schön. Aber eben DeepL hat da so ein bisschen die Nase vorn. Google Maps ist schon toll. Also mit diesen ganzen Echtzeitdaten, die da reinfließen, das ist gut gemacht.
Ja, das ist gut, wenn du auch sehen willst, wo fährst du da irgendwie hin, wann fährt die nächste S-Bahn von Wunderbar. Das ist ein
genau, also so diese beiden, würde ich sagen. Ja. Aber YouTube, klar, meine Teenager-Kinder benutzen es natürlich auch stark. Jetzt, wo du es sagst, ich muss schmunzeln. Gestern Abend kam ich nach Hause, ich bin irgendwie total frustriert wieder von einem etwas eigenartigen Tag. Das kommt ja häufiger vor. Und mein Sohn meinte, hey, hast du schon mal euer Jubiläumsvideo auf dem großen Fernseher gesehen? Und dann hat er mir das angemacht. Ja, und in der Tat, also wer unter dem Stichwort FAZ und Freiheit bei YouTube mal sucht, der findet da ein ganz tolles Video, das auf dem Fernseher in der Tat nochmal ein bisschen besser aussieht. Und insofern, klar, die Kinder benutzen natürlich auch sehr stark YouTube. Ja, also mal sehen, wie sich das alles noch weiterentwickelt. Das ist hochspannend, ein 21 Jahre altes Unternehmen, das also ich würde mich jetzt doch dazu versteigen, dass die auf den Wandel der Welt schon, also in diesen 20 Jahren vielleicht sogar den gravierendsten Einfluss hatten, weil die Erfindung des Smartphones, also des iPhones durch Steve Jobs bei Apple ist natürlich schon auch bedeutend, aber also das wäre wahrscheinlich irgendwie schon auch noch mit anderen dann letztlich dahin gekommen, aber dieses ganze Thema Suche und Echtzeitinformationen, das ist schon gewaltig beeindruckend, ganz toll, das miterlebt zu haben und mal sehen, wohin die Reise weitergeht. Vielen Dank, Alex, dass du uns so ein bisschen deinen Blick darauf geschildert hast, weil du ja jetzt wirklich in den vergangenen Jahren auch mit Sundar selber sprechen konntest, viel mit Google zu tun hattest. Und ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen gefallen. Laufend informieren wir Sie natürlich über alles, was in der Technikwelt so wichtig ist, in unserer FAZ Digitec App, über die Sie alles auf www.fazdigitec.de erfahren können. Und wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche auch wieder im Podcast dabei sind. Bis dahin.
Okay, tschüss. Carsten.